Liebe Gemeinde, der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Brief des Apostels Petrus an diverse Gemeinden in dem damaligen Römischen Reich und wir hören auf die ersten Verse des zweiten Kapitels. Er schreibt da: So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil, da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur geistlichen Priesterschaft, zu Opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist er ein Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und des Ärgernisses, ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk, und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Herr, schenke du jetzt Reden, Hören und Verstehen durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, ihr seid lebendige Steine, so sagt's Petrus im Petrusbrief. Steine, aus denen die Gemeinde gebaut wird. Welcher Stein wären Sie gerne? Welche Form hätten Sie gern in diesem lebendigen Haus? Welcher wäre ich gerne? Eher so ein stabiler Felsblock, ein massiver Quader, den so leicht nichts umhauen kann. Ein wahrer Fels in der Brandung, auch wenn die Stürme ums Haus toben, so wie diese Woche mehrmals nachts. Oder so ein kleiner, schiefer, etwas wackeliger Stein, der von den anderen mitgehalten und gestützt wird, dafür aber der gesamten Mauer ein besonderes Aussehen gibt, das sie von anderen unterscheidet. Oder so ein mittelgroßer, durchschnittlich in Größe, Farbe und Form, der für Stabilität sorgt und Struktur gibt. Oder so ein kleiner Schmuckstein, der ganz oben prangt. Oder ein kleines, manchmal sogar klitzekleines Steinchen, das fehlt in einer Fugenritze, unscheinbar und doch unentbehrlich, dass sie fest ist. Erst aus allen zusammen entsteht ein stabiles Mauerwerk. Und mit einem Haus aus solch verschiedenartigen Steinen beschreibt Petrus die christliche Gemeinde. Und es wäre nicht denkbar, ohne den lebendigen Eckstein, der dem ganzen Haus seinen Zusammenhalt gibt. Dieser Eckstein ist Jesus Christus, auf ihm baut alles andere auf, an ihm richtet sich alles aus. Einen anderen Grund kann niemand legen als der, der gelegt ist, Jesus Christus. Ohne dieses Fundament stürzt alles ein. So weit, so gut. Wenn ich jetzt Amen sagen würde, wäre es ein bisschen kurz, die Predigt, aber würde einem doch gut gefallen, oder? Lebendige Steine und jeder hat so seine Position. Aber es kommt noch besser und das meine ich ernst. Petrus sagt dann: Ihr seid das auserwählte Volk, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk. Tut das nicht so richtig gut und läuft runter wie Öl? Ihr seid Heilige, sagt Petrus. Ehrlich, ich habe sofort gedacht, bin ich das? Sind wir das? Sind wir Heilige? Kürzlich hatte ich ein sehr interessantes Gespräch mit einem jungen Familienvater, der aus der Kirche ausgetreten war. Es bewegt mich immer noch und deshalb findet es ja auch Einfluss in diese Predigt. Zunächst war er mir gegenüber spürbar distanziert. Und je länger das Gespräch lief, desto mehr tauchten wir ein in ein, wie mir schien, vom Geist Gottes getragenes Gespräch, Glaubensgespräch. Sein Vorwurf gegen uns Christen im Allgemeinen und auch ein Grund dafür, warum er ausgetreten war, ein Altbekannter: Christen sind auch nicht besser. Alles andere als Heilige. Sie gingen auf Kreuzzüge, führten Kriege, früher und er behauptete auch heute noch. Das mit dem heute habe ich zwar etwas in Frage gestellt innerlich, aber dachte, okay, da diskutiere ich jetzt nicht. Aber dass Christen im Namen Gottes Kriege geführt haben, das kann man nicht verleugnen. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Und jetzt frage ich, und wie sieht es heute aus? Sind wir besser? Handeln wir besser? Lügen wir weniger als andere? Gehen wir großzügiger mit unserem Geld um wie andere? Sind wir treuer? Geht uns weniger oft der Hut hoch im Zorn oder schwillt uns hier der Hals weniger oft, wenn uns etwas ärgert? Sind wir weniger machthungrig als andere? Ich weiß, das sind unangenehme, schwierige Fragen und Überlegungen. Viel angenehmer ist es, sich von Petrus zurufen zu lassen, oder soll ich vielleicht ehrlicherweise eher sagen, zuschreiben zu lassen: Ihr seid Heilige. Ich frage mich, was ist denn das heilig oder was ist ein Heiliger? Da fällt mir sofort unsere katholische Kirchengemeinde ein, da ist es viel einfacher. Da sagt der Papst irgendwann oder welches Gremium auch immer entscheidet, du oder ihr seid selig, und ein paar Jahre oder Jahrzehnte später wird man dann heilig. Und das ist man dann forever and ever, und bleibt das dann auch ein Christenleben, ein Menschenleben, ein Erdenleben lang, wer weiß. Ich denke, Petrus meint hier was anderes. Aber was mich bleibend beschäftigt, ist die Frage, sind wir besser oder nicht? Ich denke mal, dass wir uns darin einig sind, dass es leider so gut wie unmöglich ist, all die Empfehlungen aus der Bergpredigt, und deshalb hatten wir das heute auch, ein selig seid ihr, wenn, Zuschreibung, wenn wir alles aus der Bergpredigt umsetzen könnten, das hätte so richtig was, aber das gelingt nicht. Vor 2 Wochen hatten wir es hier mit dem Balken im eigenen Auge und dem Splitter im Fremden, wenn wir doch wenigstens sehen würden, was Sache ist, aber nein, wir schaffen es nicht mal das. Und im Ringen, und ich gebe gerne zu, das hat vor 2 Wochen begonnen, als wir der Predigt von Klaus Nagel zuhörten, dem Ringen darum, wie ist das denn mit dem Splitter und dem Balken? Und damals fiel mir schon Luthers Zwei-Reiche-Lehre ein. Er greift einen Gedanken des Kirchenvaters Augustin auf, wenn er von Lateinisch Civitas Terrena und Civitas Dei, dem Reich Gottes und dem weltlichen Reich, spricht. Und Martin Luther erklärt oder versucht zu erklären, dass es 2 Reiche gibt. In dem einen geistlichen herrscht Jesus, und in dem anderen weltlichen die Sünde. Und um die Welt vor der Zerstörung durch das Böse zu bewahren, hat Gott die Obrigkeit und Ordnungen eingerichtet, Gesetze gemacht, bürgerliche Gesetze, auch Ehe und Familie. Diese sind zwar im Weltlichen noch vom Gesetz bestimmt, aber auch wir Christen müssen uns dem anpassen. Und wir können und sollen aber auch darin schon hier und jetzt die Liebe Gottes bezeigen und damit helfen, allen Menschen im Reich Gottes auch zu Bürger und zu Heiligen zu werden. Ich merke oder habe damals schon gedacht, das mit den 2 Reichen, das erklärt so ein bisschen, warum es ein Hier und ein Dort gibt, aber das erklärt nicht, warum in meiner Seele 2 Herzen, in meiner Brust 2 Seelen, 2 Herzen schlagen. Und da hilft mir Bonhoeffer weiter, er gibt zu bedenken, es gibt nicht 2 Wirklichkeiten, sondern nur eine. Und das ist die in Christus offenbar gewordene Gotteswirklichkeit in der Weltwirklichkeit. Und da merke ich, die Grenze liegt nicht außerhalb von mir, die geht in mir durch, die ist in mir. In mir ist beides, Gotteswirklichkeit und Weltwirklichkeit. Ich mache es mal ganz praktisch. Wenn ich nachts hier spät durch die Straßen gehe, man stelle sich vor, ich gehe allein, irgendwie, es war irgendwo eine Fete und einer hat zu viel getrunken und pöbelt mich an und schlägt mir eins auf die Backe, laut Bergpredigt muss ich ihm die andere Backe hinhalten. Aber wenn ich jetzt die weltlichen Bedingungen bedenke, überlege ich, Freundchen, so geht's nicht weiter. Ich gehe jetzt gleich davor zur Polizei und zeige dich an und die sorgen dafür, dass du sowas nicht mehr machst. Wenn man jetzt bedenkt, dass die Wirklichkeiten in mir verbunden sind, könnte im besten Fall sein, dass ich beides mache. Aber jetzt ist mir zum Glück sowas noch nie passiert. Aber andererseits mache ich das? Bin ich vielleicht zu bequem oder zur Polizei zu gehen und zu feige, die andere Backe hinzuhalten? Und andererseits, ein anderes Beispiel, wenn ich bei der Arbeit einen Bock baue und mein Chef mich darauf hinweist, ist es schön und nett zu sagen, das kann jedem mal passieren. Aber hallo, wer arbeitet, hat seine Arbeit zu tun und das, was er zu tun hat, auch richtig zu tun. Und da hilft dann eine Entschuldigung hinterher nichts. Da gilt's, hallo, das nächste Mal bitte anders. Oder vielleicht doch zu sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Auch da merkt man, beide Wirklichkeiten spielen ineinander. Die Frage ist nach wie vor, und das beschäftigt mich zutiefst, sind wir besser oder nicht? Ich muss sagen, und das sage ich jetzt auch angesichts bevorstehender Kirchenwahlen, was mich bleibend beschäftigt und was ich nie vergessen habe, ist, dass mein Vater, der damals im bürgerlichen Gemeinderat und im Kirchengemeinderat mir so als Heranwachsende in eurem Alter mal sagte, Suse, es geht genau gleich her im bürgerlichen wie im Kirchengemeinderat. Ich dachte, das darf doch wohl nicht wahr sein. Es hat mich allerdings nicht davon abgehalten, Theologie zu studieren und Pfarrerin zu werden. Es war seine Entscheidung, seine Meinung. Vor wenigen Wochen erlebte ich Samuel Koch auf dem Triefensteintag bei den Christusträgerbrüdern. Immer wieder wird er in zahllosen Interviews gefragt, woher er denn die Kraft nimmt, so hoffnungsvoll zu sein, so positiv, so gegründet in seinem Glauben. Woher nimmt Samuel Koch die Kraft her, selbst gelähmt im Rollstuhl noch so viel Lebensfreude auszustrahlen? In einem seiner Bücher antwortete er darauf: Warum sollte ich mir die Hoffnung nehmen lassen, wenn es sich doch einfach viel besser damit lebt? Peter Hane interviewte ihn einmal und fragte, woher er die Kraft zum Leben nehme. Koch antwortete, es ist die Anteilnahme der vielen Menschen, der vielen Briefe und meiner Familie, der wunderbaren Geschwistern und Eltern, die ihm Kraft gegeben haben. Und dann sagt er, worauf Hane wohl wartete, es sind Gebete und auch das gemeinsame Bibellesen. Und dann hakt Peter Hane noch nach und fragt, ob er vielleicht eine Lieblingsstelle habe. Koch sagt, ach, das weiß ich jetzt nicht so genau. Und Peter Hane hat in seiner unvergleichlichen Art natürlich einen Vorschlag und sagt, es gibt da einen Vers, der immer wieder gern zitiert wird, man kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Und will auch gleich noch wissen, ob Gott noch bei Samuel Koch war an dem Abend des Unfalls. Und vielleicht empfinden Sie das auch so, es wirkt also ein bisschen erzwungen, was er ihn da alles fragt. Samuel Koch sagt dann was ganz anderes, nämlich, ich atme. Das ist der Moment in dem halbstündigen Interview, in dem die ganze Wucht dessen, was ihm passiert ist, deutlich wird. Was früher selbstverständlich war, ist für Samuel Koch heute etwas Besonderes. Und dennoch macht er nicht den Eindruck, als würde er an seinem Schicksal verzweifeln. Die Hoffnung aufzugeben kam nicht in Frage, sagt er. Gott gab uns Atem, damit wir leben, heißt es im bekannten Lied. Niemand so sehr verkörpert das so sehr wie Samuel Koch, der sein Glück so einfach beschreibt wie mit den Worten, ich atme. Und auf die Frage, sind wir besser oder sind wir nicht, sage ich, Ich lasse mir die Hoffnung nicht nehmen. Amen.